Ihr dürft aufschlagen, 2. Mose, Kapitel 30. Stefan, du kannst bitte das erste Bild reinmachen. Wir studieren gerade das Heiligtum Israels, das ein Bild ist für Jesus und sein Erlösungswerk für uns. In Jesus, in ihm hat Gott bei uns Menschen gezeltet. Vor 2000 Jahren. Er ist das Lamm Gottes, er ist der Hohepriester und er will heute in uns wohnen, in jedem einzelnen Christen. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes und natürlich auch ganz besonders in uns als Gemeinde, die wir der Leib Christi heute sind, zusammen. Und auch dafür ist das Bundeszelt ein Bild, wie wir letzte Woche besprochen haben. Und dann haben wir die Einrichtungsgegenstände letzte Woche oder letztes Mal besprochen in diesem ersten Raum in dem Bundeszelt, in dem sogenannten Heiligen. Kannst du das nächste Bild reinmachen, bitte? Da stand rechts der Schaubrottisch. Jesus ist das Brot des Lebens, das unseren geistlichen Hunger stillt, unseren Hunger nach wahrem Leben. Und auf der linken Seite stand der Leuchter. Jesus ist das Licht der Welt, durch das Gott sich uns offenbart, der uns die Wahrheit zeigt. Und Jesus will natürlich auch in uns leben und durch uns leben. Und deswegen hat Jesus gesagt, jetzt seid ihr auch das Licht der Welt. Dass die Menschen erkennen, wie wunderbar Gott ist. Dass es einen wunderbaren Gott gibt durch die guten Werke, die er tut, durch die Taten der Liebe. Das Heiligtum war der Ort, wo die Priester gedient haben, das Heilige, dieser Vorraum ganz besonders. Und letztes Mal sind wir nimmer dazu gekommen, den dritten Einrichtungsgegenstand zu betrachten. Und das wollen wir heute tun. Was ist der dritte Einrichtungsgegenstand im Heiligen? Genau, der Räucheraltar, der vorne vor dem Vorhang zum Allerheiligsten stand. Und davon lesen wir hier jetzt im Kapitel 30 ab Vers 1. Lasst uns die ersten paar Verse lesen. Ferner sollst du einen Altar anfertigen zum Räuchern des Räucherwerks. Aus Akazienholz sollst du ihn machen. Eine Elle seien seine Länge und eine Elle seine Breite. Viereckig soll er sein und 2 Ellen seine Höhe. Also so ungefähr einen halben Meter mal einen halben Meter mal 1 Meter. Seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein. Und überziehe ihn mit reinem Gold, seine Platte und seine Wände ringsum, sowie seine Hörner. Und bringe an ihm ringsum eine goldene Kante an. Und bringe an ihm unter seiner Kante 2 goldene Ringe an. An seine beiden Seiten sollst du sie anbringen, an seine beiden Wände. Du sollst als Behälter für die Stangen, die sollen als Behälter für die Stangen dienen, damit man ihn daran tragen kann. Und stelle die Stangen aus Akazienholz her und überziehe sie mit Gold und stelle ihn vor den Vorhang auf, der an der Lade des Zeugnisses ist, vor der Deckplatte, die über dem Zeugnis liegt, wo ich dir begegnen werde. Und Aaron soll wohlriechendes Räucherwerk als Rauch aufsteigen lassen. Morgen für morgen, wenn er die Lampen zurichtet, soll er es als Rauch aufsteigen lassen. Auch wenn Aaron die Lampen zwischen den 2 Abenden aufsetzt, soll er es als Rauch aufsteigen lassen. Dies sei ein regelmäßiges Räucheropfer vor dem Herrn für all eure Generationen. Also ein goldener, ein vergoldeter Holzaltar, auf dem Weihrauch dargebracht wurde. Weihrauch in der Bibel ist immer ein Bild für Gebet. Psalm 141 zum Beispiel, da steht, Herr, zu dir habe ich gerufen, eile zu mir, höre auf meine Stimme, wenn ich zu dir rufe, lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet. Und dann sehen wir natürlich in der Offenbarung im Kapitel 5 diese 24 Ältesten vor dem Thron Gottes und sie haben Räucherschalen, goldene Schalen voll Räucherwerk und da wird gesagt, das sind die Gebete der Heiligen. Also unsere Gebete sind für Gott ein Wohlgeruch, besonders wenn wir als Leib Christi gemeinsam beten. Unser himmlischer Papa liebt es, wenn wir als seine Kinder zu ihm kommen und mit ihm unterhalten, wenn wir uns ihm zuwenden, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Und ich als Papa kann das nachempfinden, weil ich liebe es auch, wenn meine Kinder zu mir kommen. Und wenn wir beten, dann sind wir auch dem Thron Gottes im Allerheiligsten am nächsten. Und dafür sind wir geschaffen, für eine Beziehung von Person zu Person mit unserem Schöpfer, mit dem lebendigen Gott. Und Beziehung drückt sich ja ganz wesentlich durch Kommunikation aus. Deswegen können Verliebte stundenlang quatschen, ganze Nächte durchquatschen. Wann haben wir das letzte Mal mit Gott getan? Beziehung ist nicht nur Kommunikation. Also man kann auch still Händchen halten, nebeneinander sitzen und einen Sonnenuntergang betrachten von mir aus oder gemeinsam arbeiten oder zusammen einen Film anschauen, ohne Worte. Aber eine Beziehung, wo keine Kommunikation stattfindet, ist ziemlich tot oder zumindest sehr oberflächlich. Nun gibt es Persönlichkeiten, die sehr extrovertiert sind. Die reden viel und gerne, die tanken auf, wenn sie unter Menschen sind, sie brauchen Menschen um sich wohlzufühlen. Manche können scheinbar reden, ohne zu atmen. Da muss man sozusagen die Gosch extra totschlagen mal. Und dann gibt es Persönlichkeiten, die sind so eher introvertiert, eher verschlossen. Die können sehr gut alleine sein. Ihnen kostet es Energie, wenn sie mit Leuten zusammen sind, wenn sie in Gemeinschaft sind. Die müssen sich eher zurückziehen, um aufzutanken. Und denen muss man vielleicht eher so die Worte aus dem Mund rausziehen. Wie geht's dir? Gut. Wie war's auf der Arbeit heute? Okay. Muss man vielleicht eher offene Fragen stellen. Was hast du getan heute? Was hast du gefühlt? Aber beides ist okay. Beides ist gleich gut. Weil Gott hat uns unterschiedlich geschaffen und er hat uns gut geschaffen. Und er versteht uns, er schätzt uns so, wie wir sind. Andere Menschen schätzen das nicht immer. Das ist eine Quelle für Konflikte in der Ehe, zum Beispiel, wenn zwei da sehr unterschiedlich sind. Na, da müssen sie lernen, einander zu verstehen und anzunehmen, so wie sie sind. Und sich auch ein Stück weit auf den anderen einzulassen. Zum Beispiel sich zu öffnen, beziehungsweise den anderen dann auch die Freiräume zu geben, die er braucht, um sich zurückzuziehen. Meisten von uns sind ja irgendwo zwischen diesen zwei Extremen. Aber die meisten von uns sind eher mehr auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Oft sind es eher die Männer, die so diese Asozialen sind, also jetzt nicht negativ gemeint, die Wortloseren. Und ich glaube, das kann sich auch so unsere Persönlichkeit, unsere Veranlagung kann sich auch so auf unsere Beziehung mit Gott übertragen. Ich meine, alle Christen beten. Wir können das sogar wortlos tun. Einfach, wenn ich mein Herz zu ihm erhebe, wenn ich eine Not, eine Leere zu ihm hinlege, wenn ich zu ihm seufze im Geist, wenn ich zu ihm aufschaue als die Antwort. Und das Schöne ist, er versteht das. Diese Dinge beten ist überhaupt nicht kompliziert. Aber ich glaube, manchen fällt Gebet im Sinne von verbaler Kommunikation, von Worte machen, vielleicht schwerer als anderen. Der eine wird Gebetshausmissionar und lebt für Gebet, kann stundenlang jeden Tag beten. Für einen anderen ist vielleicht eher ein Kampf. Er ist froh, wenn er 15 Minuten am Tag konzentriert im Gebet verbringen kann. Ehrlich gesagt, ich gehöre eher zu dieser zweiten Gruppe. Mir fällt es leichter zu tun, als zu beten. Ich bin einer von diesen eher asozialeren, sozusagen projektorientierten. Also ich behaupte auch nicht, jetzt der Experte für Gebet zu sein. Da gibt es vielleicht viel bessere. Natürlich beten wir alle, seit wir zu Jesus gekommen sind. Aber gerade Fürbittegebet ist ja auch Arbeit. Das kostet uns geistliche Energie, das ist geistlicher Kampf und es ist umkämpft. Ihr merkt es, wenn ihr versucht zu beten, wenn ihr euch hinsetzen wollt zu beten, dass da die Ablenkungen kommen und plötzlich fängt das Telefon an zu läuten und die Gedanken fangen an zu wandern. Es ist umkämpft und das ist deswegen so, weil der Feind genau weiß, wie effektiv Gebet ist, dass Gebet etwas bewirkt. Im Jakobusbrief im Kapitel 5 heißt es, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Und dann steht da, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und dann gibt er uns ein Beispiel. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir, also ein ganz normaler Kerl, wie wir auch. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Also Gebet ist mächtig, Gebet bewirkt etwas. Gebet im Glauben ist sozusagen die offene Hand, mit der wir von Gott empfangen. Also Gebet ist nicht nur Gemeinschaft mit Jesus, die Gemeinschaft, nach der unser Herz uns sich sehnt. Es ist auch die Art und Weise, wie wir von Gott empfangen. Wo wir Gottes Gnade empfangen. Es ist Gottes Weg, um seine Gnade und seine Hilfe zu empfangen. Denkt an Hebräerbrief, Kapitel 4, Verse 16 und 17. Ist die Art und Weise, wie wir Freude empfangen. In Johannes 16 hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern, bis jetzt habt ihr noch nichts gebeten in meinem Namen, aber bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude voll sei. Erhörtes Gebet kann so eine Freude sein. Gebet macht uns frei von Sorgen und Angst. Denkt an Philipperbrief Kapitel 4. Sorgt euch nicht, sondern bringt alles im Gebet vor Gott und so weiter und so fort. Und der Friede Gottes wird eure Herzen bewahren. Durch Gebet, durch Bitten empfangen wir Zurüstung und Stärkung durch den Heiligen Geist. In Lukas 11 hat Jesus gesagt, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Und Jesus hat uns gesagt, während wir auf seine Wiederkunft warten, Lukas 11, Vers 36, wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr würdig geachtet werdet, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Also Gebet ist auch ein Schutz, ist ein Ausweg aus Versuchungen. Durch Gebet empfangen wir Weisung und Führung. Jakobus 1, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, dann bitte er Gott, der allen willig gibt, und es wird ihm gegeben werden. Durch Gebet, durch Gemeinschaft mit Jesus werden wir Jesus ähnlich. 2. Korinther 3, Vers 18. Gemeinschaft mit ihm prägt uns. Da wird unser Herz verändert. Ich möchte euch eine kleine Hausaufgabe geben. Nehmt euch eine Konkordanz. Geht ganz einfach am Computer oder online. Und gebt mal in diese Suchmaschine, diese Bibelsuchmaschine, das ist, was eine Konkordanz ist. Gebt die Worte beten oder Gebet oder beteten ein und guckt mal, wie viel Jesus gebetet hat. Und schaut mal, wie viel die Jünger gebetet haben in der Apostelgeschichte. Und dann, was Gott getan hat als Antwort auf dieses Gebet. Apostelgeschichte ist voll von Gebet und voll von erhörten Gebeten. Es ist eine Geschichte des Gebets eigentlich, könnten wir fast sagen. Die haben immer gebetet, für alles gebetet. Die haben aus der Beziehung mit Jesus gelebt. Im Philipperbrief schreibt der Paulus, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch alle Zeit in jedem meiner Gebete. Also Gebet hat die Welt verändert. Gebet hat Menschen für Jesus erreicht. Und ich verstehe nicht 100% ganz genau, wie unser Gebet und Gottes Souveränität genau zusammenwirken. Ich meine, wir wissen, Gott kann tun, was immer er will, er braucht uns nicht. Aber es scheint, dass Gott darauf wartet, auf unser Gebet, bis er etwas Bestimmtes tut. Er könnte es alles ohne uns tun, er kann alles tun. Aber er will, dass wir beten. Dass unsere Gebete erhört werden. Er will unsere Gebete erhören. Er will durch unsere Gebete wirken. Also nochmal, Gebet ist effektiv. Jakobus schreibt uns im Kapitel 4, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also offensichtlich haben wir manche Dinge nicht, weil wir nicht drum beten. Und wir haben andere Dinge, weil wir drum beten. Beten ist ein Ausdruck von unserer Unzulänglichkeit, von unserer Abhängigkeit von Gott. Und ich glaube, ein Grund, warum wir wenig beten, ist unsere Selbstgenügsamkeit. Ist dieser Irrglaube, wir haben es in unserer eigenen Hand. Wir kriegen es alleine hin. Wir können es organisieren. Wir sind doch schließlich Deutsche. Ja, wir schaffen das. Yes, we can. Dabei sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also wenn wir beten, dann erklären wir unsere Abhängigkeit von Gott und unsere eigene Unzulänglichkeit. Sagen wir schaffen es nicht ohne dich, Jesus. Das Interessante ist, alle Menschen schreien zu Gott, alle Menschen beten in ihrer Not. Das Problem ist, oft sehen wir unsere Not nicht und wir fühlen uns zu stark. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir in unserer Kultur so wenig Übernatürliches erleben. Weil wir so viele natürliche Ressourcen haben, weil es uns so gut geht. Wir können Dinge machen. Wir gehen zum Arzt, wenn wir krank sind. Und Medizin ist ein Segen von Gott. Ich möchte das gar nicht kleinreden. Wir kaufen was zum Essen, wenn wir einen Hunger haben. Ganz einfach, ohne nachzudenken. Menschen in anderen Ländern, die keinen Arzt oder kein Krankenhaus in der Nähe haben, sondern erst 500 Kilometer weiter, die vielleicht kein Geld haben, um sich Essen zu kaufen, denen bleibt nur Gott. Die müssen beten. Und die erleben Wunder. Na, wir lieben es, alles unter unserer Kontrolle zu haben. Das ist tief in unserer Kultur drin, Sicherheitsdenken, Kontrolle, das ist ja deutsch. Ich denke, die meisten von uns arbeiten lieber länger, machen eine Überstunde, damit wir uns was kaufen können, als statt die eine Stunde im Gebet zu verbringen und Versorgung von Gott zu erwarten. Das erscheint uns irgendwie riskanter, bequemer Sicherheit in uns selbst zu haben. Dabei ist die Realität natürlich genau umgekehrt. Die Wahrheit ist, Gott ist viel verlässlicher als du und dein Job. Und Gott ist viel fähiger als du. Er ist allmächtig. Gott kann dir in einem Augenblick mehr geben, als du in deinem ganzen Leben verdienen kannst. Die Frage ist, worauf vertraust du? Und was oder wer ist deine Sicherheit? Und wenn du deine eigene Sicherheit bist, wenn du auf dich selbst vertraust, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht viel beten. Wir sind ja irgendwie schizophren. Wir wollen auf der einen Seite unsere Sicherheit und unsere Bequemlichkeit in uns selbst, aus unseren Ressourcen. Wir wollen all unser Zeug haben, alles in der Hand haben. Das ist so einer unserer Götzen in unserer Kultur. Aber gleichzeitig sehen wir uns nach Abenteuern und nach Übernatürlichem, Übernatürliches zu erleben. Und dass unser Leben so bieder und so langweilig und vorhersehbar ist, das nervt uns manchmal. Na, aber es geht nicht beides. Entweder du hast es selber in der Kontrolle, dann ist dein Leben relativ langweilig, oder du machst Schritte im Glauben und vertraust auf Gott. Wenn du Abenteuer mit Gott erleben willst, dann musst du loslassen. Das ist einfach so. Wir können nicht beides gleichzeitig haben. Und dann haben wir hier in den Versen 8 und 9 gelesen über das Regelmäßige, oder im Vers 8, dies sei ein regelmäßiges Räucheropfer vor dem Herrn für alle Generationen, jeden Morgen, jeden Abend. Also Gebet soll etwas Regelmäßiges sein in unserem Leben, so wie Bibellesen auch, dass unser geistliches Essen ist. Wenn du nicht ausreichend isst, dann wirst du krank und schwach und dann verkümmert dein Körper. Wenn du nicht ausreichend kommunizierst, dann verkümmert die Beziehung oder deine Seele.
können da an Ehen denken, wo das passiert. Aber wir können auch an unsere Beziehung mit Gott denken. Also ich glaube, wir alle können lernen, bessere Beter zu sein. Ich denke, wir alle müssen und können mehr beten. Wer von euch denkt, dass er genug betet? Komisch, keiner. Wer denkt, dass er noch mehr beten könnte oder sollte vielleicht sogar? Alle von uns, ne? Also Gebet ist wichtig und wir können wachsen, auch als Gemeinde da drin. 1. Petrus 4, Vers 7, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Und es wäre jetzt, nachdem wir alle die Hand gehoben haben, gesagt haben, wir beten eigentlich nicht genug, es wäre jetzt einfach, eine Predigt zu machen, uns allen die Leviten zu lesen, sagen, ach ja, ihr betet nicht genug. Dann würden nachher alle sagen, hey, das war eine gute Predigt und wir würden alle überführt oder vielleicht sogar verdammt nach Hause gehen. Aber ich will lieber Geschmack machen, eine Vision geben, wie wunderbar ein Gebet ist. Dass wir Zugang haben zu Gott. Dass wir was versäumen, wenn wir nicht beten. Auch eine Vision, was noch möglich ist. Hey, wenn Jakobus uns sagt, oder Gott durch Jakobus uns sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, wie viel mehr könnten wir haben? Und ich rede jetzt nicht nur von Zeug, wenn wir mehr beten würden. Und die Jünger hatten dasselbe Gefühl wie wir. Die sind zu Jesus gegangen und haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Interessant, sie haben nicht gesagt, lehre uns predigen, lehre uns Wunder tun, lehre uns heilen. Nee, sie haben gesagt, lehre uns beten, Jesus. Haben wahrscheinlich die Beziehung von Jesus zu seinem Vater beobachtet und die wunderbare Frucht des Gebets in seinem Leben. Sie haben gesagt, Herr, wir wollen das auch lernen. Lehre uns beten. Und er kennt die Antwort, die Jesus gegeben hat. Jesus hat gesagt, betet so. Unser Vater im Himmel betont erstmal gemeinschaftliches Gebet. Da ist Kraft drin, da ist Ermutigung drin. Mir fällt es auch viel leichter, mit anderen zusammen zu beten als allein. Irgendwo vielleicht geht es euch auch so. Ich möchte euch einladen, die Gelegenheiten zu nutzen, zum gemeinsamen Gebet. Unser Vater im Himmel. Mach dir erstmal bewusst, wer Gott ist. Und mach dir bewusst, wer du in Jesus bist. Hey, er ist der allmächtige, allgegenwärtige Gott auf dem Thron über alles, der Herrscher über alles im Himmel. Und ich darf sein Kind sein. Ich darf zu ihm aufschauen, dem allmächtigen Gott, und sagen, Papa, hey, was für Probleme hast du dann noch, wenn er das bewusst ist? Vater im Himmel, ah, du bist da, ich bin da. Abba, Papa, wir können jetzt hier Gemeinschaft haben. Und wenn ihr ein paar praktische Tipps für Gebet haben wollt, könnt ihr auf die Webseite gehen von dem Gebetshaus in Augsburg. Ein paar Podcasts vom Johannes Hadl hören, der ist so ein Experte im Gebet, würde ich sagen. Hat ein paar sehr praktische Tipps, wie wir mit Ablenkung umgehen und so weiter und so fort. Aber eines, was er sagt, ist, Gott ist gegenwärtig. Gott lebt in der Gegenwart. Er ist allgegenwärtig, immer. Er ist ewig. Und deswegen begegnen wir Gott auch in der Gegenwart, im Hier und im Jetzt. Und das müssen wir uns bewusst machen, dass Gott da ist, aber wir müssen uns genauso in die Gegenwart begeben, sozusagen, und sammeln, in der Gegenwart ankommen. Wir leben in unseren Gedanken oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft, was wir noch alles tun müssen und tun wollen. Wir sind da so oft abgelenkt. Mir geht's so. Und ein Tipp, den der Johannes da gibt, ist, wie wir in der Gegenwart ankommen können, uns erstmal bewusst machen, wo wir gerade sind. Weil ich sitze auf dem Stuhl, das fühlt sich so und so an. das sehe ich, hier bin ich. Ich bin da. Und Gott ist auch da. Also unser Papa im Himmel. Das dürfen wir uns bewusst machen. Und dann sagt Jesus, Anbetung, Lobpreis, geheiligt werde dein Name, dein Charakter, deine Person, wer Gott ist und wie Gott ist. Wir wollen ihn ehren, wir wollen ihn achten, wir wollen ihn wertschätzen. Ich glaube, da gehört auch Danken dazu in diese Kategorie. Und dann im Lichte von dem, wer er ist, wollen wir unsere Prioritäten richtig setzen. Dein Reich komme, deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier bei mir auf der Erde. Seht ihr, es geht nicht um mich, es geht um ihn. Es geht um seinen Willen, nicht um meinen Willen. Und ein Hindernis in unserem Gebetsleben ist, dass wir so oft selbstsüchtig sind und habsüchtig sind und auch so beten. Jakobus schreibt, ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und streitet und führt Krieg. Das ist nicht Gottes Weg, um was zu bekommen. Aber erstens sagt er, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gebetslosigkeit ist oft die Ursache für unseren Mangel. Aber dann sagt er zweitens, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also eure Motivation ist nicht gut, die ist nicht rein. Es geht euch nicht um Gottes Reich, um seine Ehre, um seinen Willen. Es geht euch zum Beispiel um Habsucht. Dass ihr reich und groß und mächtig und wichtig seid. Oder es geht uns um Bequemlichkeit. Wir sind lustgesteuert statt geistgeleitet. Oder anderes Beispiel, warum betest du um die Bekehrung deines Mannes? Damit es dir besser geht, weil er dann netter zu dir ist, wenn Jesus ihn verändert? Oder geht es um mehr, geht es um Gott, damit er auch Jesus mit anbetet und Jesus ehrt und weil Jesus ihn bei sich haben will? Das ist ein feiner Unterschied, merkt ihr das? Oder warum betest du um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Damit du irgendwie einen geilen geistlichen Kick kriegst, damit du dich gut fühlst? Damit du vielleicht gut dastehst vor anderen, die dann denken, boah, der ist aber heilig. Oder weil du Gott verherrlichen willst. Weil du anderen dienen willst in seinem Namen. Und dafür will er uns wählen. Warum bittest du, dass Gott deine Gemeinde oder für mich sein Hauskreis, deine Bibelstunde, Frauengebet, Männerabend, was immer du tust, Kindergottesdienst, segnest und dass Gott es wachsen lässt. Warum? Damit du Anerkennung bekommst? Damit dir die Leute auf die Schulter klopfen und sagen, hey, boah, du bist ein toller Kerl. Dass die Gemeinde dir ein anständiges Gehalt zahlen kann. Oder geht es um Gott? Geht es um seine Ehre? Geht es um seine Freude? Also achte auf deine Motivation beim Gebet. Ich denke, das ist ein wichtiger Schlüssel. Vielleicht will Gott erst deine Motivation reinigen, bevor er dein Gebet erhören will. Also frag, was ist Gottes Wille? Was würde ihn heute ehren? Was will er heute von mir? Und da hilft Bibellesen wirklich. Und eine Form vom Beten ist, dass du durch die Bibel liest und dann mit Gott über das sprichst, was du liest. Und wir wissen, was Gott von uns will, vieles von dem zumindest. Wir wissen, er möchte, dass wir ihn und die Menschen lieben, dass wir ihnen Gutes tun, dass wir ein Zeugnis sind, dass Menschen gerettet werden und so weiter und so fort. Also dann kannst du in diese Richtung beten. Zum Beispiel für Missionare. Freimut, von ihm zu erzählen. Und das ist, was es eigentlich bedeutet, im Namen Jesu zu beten. Es ist nicht irgendwie eine Formel, sondern im Namen Jesu zu beten, heißt in seinem Sinn zu beten, dem, was ihm entspricht, dem, was ihm auf dem Herz liegt. Und da haben wir wunderbare Verheißungen, Johannes
15, da hat Jesus gesagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Weil dann wir wollen, was er will. Seht ihr, das Ziel von Fürbitte ist, dass sein Wille geschieht, nicht dass mein Wille geschieht. Manche denken, es ist so Wunschzettel bei Gott abgeben. Nee, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Darum geht's. Und 1. Johannes 5, Verse 14 und 15, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Wir beten um seinen Willen, wir suchen seinen Willen und bitten darum. Georg Müller, dieser große Gebetsheld, der mindestens 50.000 erhörte Gebete erlebt hat in seinem Leben, schreibt, als erstes trachte ich danach, mein Herz in eine solche Haltung zu bringen, dass es keinen eigenen Willen mehr hat bezüglich irgendeiner Sache. 9/10 der Schwierigkeiten sind überwunden, wenn unsere Herzen bereit sind, den Willen des Herrn zu tun, egal was er ist. Wenn jemand wahrlich diese Haltung hat, ist er meistens nicht mehr weit davon entfernt zu wissen, was Gottes Wille ist. Fürbitte für andere ist übrigens ein priesterlicher Dienst. Das ist ein Ausdruck von praktischer Nächstenliebe. Das ist, wie wir andere lieben können, wenn wir für sie beten. Und dann dürfen wir natürlich auch für uns beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und da ist auch wieder tägliche Brot, da ist auch wieder Regelmäßigkeit drinnen. Merkt ihr das? Also plant euch regelmäßig Gebetszeiten ein, genauso wie ihr Zeiten in Gottes Wort einplant. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das inkludiert alles, was wir benötigen. Materiell, aber auch psychisch, emotional, geistlich. Gott ist besorgt um die Kleinigkeiten in unserem Leben. Um die Details in deinem Leben. Du darfst mit ihm über alles reden. Und er hat versprochen, dass er uns versorgen wird mit allem, was wir brauchen. Nicht unbedingt allem, was wir wollen. Da ist ein Unterschied. Aber allem, was wir brauchen. Und wenn er uns etwas nicht gibt, worum wir bitten, dann können wir darin ruhen. Dann kann ich wissen, ich brauche es nicht wirklich. Dann kann ich Frieden haben. Und dann dürfen wir beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Ein weiteres Hindernis im Gebet ist Unversöhnlichkeit. Unwilligkeit, Schuld zu bekennen, umzukehren. Unversöhnte Beziehungen. In der Bergpredigt in Matthäus 5 hat Jesus gesagt, wenn du da vorm Altar stehst und erinnerst dich, dass dein Bruder was gegen dich hat, dann geh hin und versöhn dich zuerst mit deinem Bruder. Und Petrus schreibt im 1. Petrus 3 ganz besonders an die Männer, dass wir mit Einsicht bei unseren Frauen leben. Da fehlt es uns oft, gell, Männer? Mit Einsicht. Wer kann sie schon verstehen? Hilfe, Herr, das ist wieder ein Gebetsanliegen. Mit Einsicht, das bedeutet auch mit Rücksicht, mit Empathie, dass wir nicht so wie Elefanten im Porzellanladen auf ihren Gefühlen herumtrampeln. Wenn da irgendeine Verbitterung im Herzen von einem der beiden ist, dann wird das die Gebete verhindern. Dann werden sie zumindest zusammen beten. Das wird schwierig sein dann. Und wenn du ein schlechtes, ein schuldbeladenes Gewissen hast, wenn du weißt, dass du in einem faulen, falschen Kompromiss drin lebst, dann wirst du nicht viel Zuversicht haben in deinem Gebet. Also wenn wir Gottes Gegenwart erfahren wollen und spüren wollen, wenn wir uns ihm nahe fühlen wollen, dann brauchen wir reine Herzen. Jesus hat gesagt, glückselig sind die, reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Also unsere eigene Schuld bekennen und vergeben. Das ist ein sehr wichtiges, ein sehr befreiendes Gebet. Und wir dürfen wissen, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit und uns die Sünden vergibt. Verdammnis ist eine Art, wie der Feind versucht, uns von Gott und vom Gebet fernzuhalten.
Ja, wenn wir bekennen, dann vergibt er. Dann ist es okay, dann ist es weg, dann ist es bereinigt. Kannst du mit Zuversicht kommen.
Und dann Gebet um Gottes Führung, um Schutz in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen.
Und führe uns nicht in Versuchung oder in Prüfungen, sondern löse uns von dem Bösen.
Und das ist wieder ein demütiges Gebet, das erkennt nämlich meine eigene Schwäche an.
Nicht, okay, aller hopp Herr, prüfe mich, versuche mich.
In Matthäus 26 hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, das war da im Garten Gethsemane, da hat er gesagt, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also Jungs, bleibt wach und betet. Oder vielleicht sagt er uns manchmal, steh früher auf und bete. Gebet, Gemeinschaft mit Gott macht uns stark, sodass die Versuchung dann vielleicht nicht mehr so eine Versuchung ist, wenn wir reinkommen. Es ist wichtig, dass wir geistlich gestärkt sind, dass wir nah an Jesus dran sind, bevor Versuchungen kommen. Wenn wir warten mit dem Beten, bis die Versuchungen da sind, dann ist es meistens zu spät, denn dann ist unser Fleisch schwach. Das, was wir aus uns selbst heraus alleine anbieten können, um Sünde zu widerstehen. Und dann endet dieses Modellgebet, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat, wieder mit Lobpreis. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hey, das ist die Kraft, die wir brauchen in unserem täglichen Leben. Seine Kraft. Also wenn du mal nicht weißt, was du beten sollst, dann nimm dir dieses Modell und bete dich Schritt für Schritt dem Vater unser entlang, dann füllst du locker eine halbe Stunde aus. In Vers 9 heißt es weiter, ihr dürft kein fremdes Räucherwerk auf ihm darbringen. Fremdes Räucherwerk, was immer das ist. Vielleicht spricht es von Gebeten zu falschen Göttern, die nicht auf der Grundlage von Jesus beruhen, von seinem Werk für uns. Manche Leute denken so, die sagen, oh, wir beten doch alle zum selben Gott und alle Religionen beten zum selben Gott und Gott erhört alle Gebete. Nee, tut er nicht. Ist nicht wahr. In 3. Mose Kapitel 10 lesen wir davon, wie die Priester Nadab und Abihu fremdes Feuer dargebracht haben auf dem Weihrauchaltar. Vielleicht, weil sie betrunken waren. Wieder, wir wissen nicht genau, worum es da geht, ob sie falschen Weihrauch verwendet haben, der gar nicht für den Räucheraltar bestimmt war, oder falsche Kohlen. Die Kohlen für das Räuchern, die mussten vom Opferaltar genommen werden. Dort, wo das Opfer stattgefunden hat, vor dem Zelt, was wieder von Jesus spricht, von dem, was er für uns getan hat. Also auf jeden Fall durften die nicht einfach ihr eigenes Ding drehen. Gott hatte eine sehr klare Vorstellung und das hat er immer noch, wie er angebetet werden will. Es dreht sich alles um Jesus. Was immer es war, auf jeden Fall sind Nadab und Abihu vor dem Herrn im wahrsten Sinne des Wortes ausgebrannt. Gott hat sie getoastet. Feuer vom Himmel verzehrte sie, lesen wir da in 3. Mose Kapitel 10. Also fremdes Feuer. Hey, wenn du fremdes Feuer in deinem Herzen trägst, wenn die Motivation für deinen Dienst als Priester irgendwas anderes ist als Jesu Liebe für dich und das, was Jesus für dich getan hat, wenn du es tust, sagen wir, um Anerkennung von Menschen zu bekommen, wenn du es tust, weil du den Himmel verdienen willst, weil du den Kindern dienst, weil du einfach Kinder so lieb hast, was immer das ist. Wenn das deine Motivationen sind, dann wirst du irgendwann ausbrennen, dann wirst du irgendwann enttäuscht und frustriert werden, denn Menschen werden dich enttäuschen, inklusive du selbst. Du wirst dich auch enttäuschen. Und deine Schäfchen, die werden ja manchmal auf den Keks gehen und die werden nicht immer dankbar sein und dich nicht immer schätzen. Also wenn dann das deine Motivation ist, dann wirst du sehr frustriert sein. Im Gegensatz dazu hat Paulus gesagt in 2. Korinther 5, die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Das ist das einzig wahre Feuer, dass wir ihm aus Liebe dienen, weil er uns zuerst geliebt hat. Und Jesus wird dich nie enttäuschen. Er wird dir die Kraft erneuern, er wird dich stärken. Und dann zweitens lesen wir hier weiter, im Vers 9, auch kein Brandopfer oder Speisopfer, auch Trankopfer dürft ihr nicht auf ihm ausgießen. Und Aaron soll einmal im Jahr an seinen Hörnern Sühnung vollziehen mit dem Blut des Sündopfers der Versöhnung. Einmal im Jahr soll er Sühnung an ihm vollziehen für all eure Generationen. Hochheilig ist er dem Herrn. Also zweitens, die Priester durften keine Opfer darbringen auf dem Weihrauchaltar. An dem Weihrauchaltar wurde Erlösung nicht erwirkt, sondern Erlösung gefeiert, wenn man so sagen wollen. Wir beten nicht, um uns selbst zu erlösen, um uns irgendwie in den Himmel zu arbeiten, um irgendwie Bonuspunkte bei Gott zu verdienen. Nee, wir dürfen Gebet, Gemeinschaft mit Gott genießen, weil Jesus den Weg zu Gott freigemacht hat. Das ist wunderbar. Und dann haben wir hier gelesen, am Versöhnungstag wurde das Blut des Opfers auch auf den Räucheraltar, auf die Hörner des Räucheraltars gestrichen. Und das spricht wahrscheinlich genau davon. Wir beten nicht, um uns zu erlösen. Wir beten, weil wir erlöst sind. Vielleicht spricht es auch davon, dass unsere Gebete auch gereinigt werden müssen. Weil, wie gesagt, unsere Motivation ist oft so geteilt. Also zum Beispiel, ich tue meinen Dienst hier für Jesus, aber macht mir auch Spaß und bringt mir zumindest manchmal auch eine gewisse Anerkennung. Ist meine Motivation immer 100% rein? Ich weiß nicht. Genauso ist es mit dem Gebet. Wenn Gott total streng überkorrekt wäre, dann würde er vielleicht kaum ein Gebet erhören. Aber Jesus ist auch für unsere geteilten Motivationen, für unsere falschen Motivationen gestorben. Hat dafür bezahlt. Also Gott hat auch für unser Gebetsleben Gnade. Also mach dich bitte nicht verrückt, bete einfach. Mit Glauben, mit Zuversicht. Der letzte Punkt für heute, wahrscheinlich der wichtigste. Natürlich spricht dieser Räucheraltar wie alles andere an dem Heiligtum auch wieder von Jesus. Jesus tritt für uns ein. Hebräer 7, Vers 25 steht, er lebt für immer, um sich für die, die durch ihn zu Gott kommen, zu verwenden. Also für sie einzutreten. Jesus ist unser Anwalt. Jesus ist unser Verteidiger. Er tritt für dich ein. Er tritt für uns ein. Das ist, was er jetzt gerade tut. Ohne Unterlass. Also der Teufel kann dich nie wieder anklagen vor Gott. Jedes Mal, wenn er das tut, sagt Jesus, ja, aber ich habe dafür bezahlt. Ja, aber die Schuld ist gesühnt. Verhandlung geschlossen. Freispruch. Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er auch völlig erretten, die durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. In Lukas 22 hat Jesus zu Petrus gesagt, der so auf sich selbst vertraut hat, der gedacht hat, ich bin so stark. Hey, wenn alle diese Penner dich verraten, Jesus, ich werde dich niemals verlassen. Erinnerst dich, ich bin Petrus, der Fels, hast du selber gesagt. Ich bin stark. Aber Jesus hat zu ihm gesagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ich habe für dich gebetet, sagt Jesus. Ich bete für dich,
sagt Jesus dir heute. Er ist ein treuer Hohepriester. Auch der Heilige Geist übrigens. Römer 8, Vers 26, da steht, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Also Gebet ist nicht kompliziert. Jedes Mal, wenn du dein Herz in einer Not zum Vater erhebst, dann betet der Heilige Geist durch dich. Dann übersetzt er das. Und er tritt mit dir ein. So ermutigend, so eine Wohltat zu wissen, dass Geschwister für mich beten. Wow. Aber der treueste, der beste Fürbitter für mich und für dich ist der Herr Jesus selbst. Und das sollte uns unendlichen Mut machen. Wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Wenn ich untreu bin, dann bleibt er treu. Er ist ein wunderbarer hoher Priester. Also lasst uns mit Zuversicht beten. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Ganz bewusst zum Abschluss. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wow. Gebet ist so ein Riesenthema. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt heute, gerade mal so ein bisschen angerissen. Aber lasst uns beten. Lasst uns beten, Herr, lehre uns beten. Und dann lasst uns beten. Wir beten jeden Sonntag vor dem Gottesdienst hier. Die Frauen beten jeden Mittwoch hier zusammen in der Gemeinde. Wir beten jeden ersten Dienstag im Monat abends gemeinsam. Komm dazu, lass uns beten zusammen. Ich glaube, wir können da wachsen als Gemeinde. Hey, und wenn es jemand von euch am Herzen hat, darüber hinaus noch zu anderen Zeiten zu beten, dann fühl dich frei. Triff dich hier, bete, trefft euch hier. Und wenn es jemand am Herzen hat, eine Nacht durch zu beten, dann tut es. Vielleicht sollte man das mal planen. Muss nicht in irgendein Gebetshaus fahren. Ich meine, ihr könnt da hinfahren, aber das kann ein Gebetshaus sein. Auf jeden Fall hat Jesus gesagt, der Tempel, und das sind wir heute, sein Leib. Wir sollen ein Gebetshaus sein. Also, lasst uns Gebet zur Priorität machen in unserem Leben, auch in unserem Gemeindeleben. Amen. Amen. Vater, danke nochmal für dein Wort an uns. Hilf uns in unserer Schwachheit.